Wir lesen weiter noch heute Morgen und natürlich auch zum Abend hin aus dem Römer 11 Kapitel. Heute der Ölbaum Gottes, Vers 13 bis 25. Paulus führt weiter aus durch den Heiligen Geist und sagt: Mit euch Heiden rede ich, denn dieweil ich der Heidenapostel bin, will ich mein Amt preisen. Ob ich möchte die, so mein Fleisch sind, zu Eifern reizen und ihrer etliche selig machen. Denn so ihre Verwerfung der Weltversöhnung ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben von den Toten? Ist der Anbruch heilig, so ist auch der Teig heilig. Und so die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Ob aber nun etliche von den Zweigen ausgebrochen sind, und du, da du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie gepfropft und teilhaftig geworden der Wurzel und des Safts im Ölbaum, so rühme dich nicht wider die Zweige. Rühmst du dich aber wider die Zweige, so sollst du wissen, dass du die Wurzel nicht trägst, sondern die Wurzel trägt dich. So sprichst du: Die Zweige sind ausgebrochen, dass ich hineingepfropft würde. Ist wohl geredet, sie sind ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du stehst aber durch den Glauben, sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, dass er vielleicht dich auch nicht verschone? Darum schau die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Und jene, so sie nicht bleiben in dem Unglauben, werden eingepfropft werden. Gott kann sie wohl wieder einpfropfen. Denn so du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, bist abgehauen und wieder die Natur in den guten Ölbaum gepfropft, wie viel mehr werden die Natürlichen eingepfropft in ihren eigenen Ölbaum? Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei. Offenbar ist ja der Römerbrief auch in diesen Teilen notwendig gewesen zu schreiben. Gott inspirierte die Apostel und hier den Apostel Paulus, das den Gemeinden, den örtlichen Gemeinden und der Gemeinde mitzuteilen. Offenbar gab es dort Regungen im Herzen, die völlig verkehrt waren. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, finden wir das auch bestätigt. Nicht nur zur Zeit der Urgemeinde, Aufbruch der Gemeinde, sondern auch später, immer wieder, ein falsches Verständnis für die Heilswege Gottes. Man hat kategorisch gewisse Dinge festgelegt, ohne zu prüfen, ob das wirklich mit dem Worte Gottes übereinstimmt. So hat der Herr also dann den Apostel geführt, diese wichtigen Worte, diese Erklärungen den Gläubigen zu geben. Das ist keine Erklärung, die an ungläubige Heiden geschrieben worden ist oder aufgezeigt wird. Das ist eine Erklärung, die denen gegeben wird, die Jesus Christus kennengelernt haben. Daraus geht also hervor, obwohl wir Jesus aufgenommen haben, bleibt uns oftmals noch vieles unerklärlich und dunkel. Wir müssen unterwiesen werden, wir müssen unterrichtet werden vom Geiste Gottes, immer wieder aufs Neue, damit wir die Dinge so verstehen, wie sie verstanden werden müssen. Sonst kommen wir zu einem falschen Urteil, und unser Handeln wird dann auch falsch, weil wir nämlich aufgrund unserer eigenen Erkenntnis Taten tun, die dann nicht Gutes bewirken, sondern Schaden ausüben. Darum brauchen wir die kontinuierliche, tägliche Unterweisung durch den Herrn, damit wir alles im rechten Licht sehen und auch wirklich am Werk des Herrn mitarbeiten. Der Apostel Paulus ist der Apostel für die Heiden, besonders für die Heiden, für die Nationen gewesen. so wie Petrus für die Juden. Petrus für die Juden, sonderlich. Allerdings, Petrus hatte auch die zwiefache Aufgabe und die zwiefache Freude, möchte ich mal so sagen, die zwiefache, das anvertraute Gut zwiefach, dass er die Heilstür zu den Juden und zu den Heiden aufstoßen durfte. Ich freue mich für Petrus. Gerade für diesen Mann, der es immer mit seinem Naturell so schwer hatte, der immer so viel falsch machte, weil er sich auf sich und sein Gefühl, seine Emotion verließ. Der Mann wurde getröstet, später nach Pfingsten, dass er der Erste sein durfte, der mit seinen Taten bewiesen hat, dass er eigentlich der Letzte ist. Denn andere mussten ja auch zusehen, was der alles so gemacht hat, der Petrus. Johannes hat manchmal, ich würde es mal so sagen, den Kopf geschüttelt. Petrus, glaubst du, das gefällt dem Herrn, was du da machst? Und ausgerechnet dieser Mann wurde an die Spitze der Apostel gestellt. Der Erste, der Oberste. Ohne ihn wurde die Tür des Evangeliums zu den Juden nicht aufgestoßen. Er durfte die Pfingstpredigt halten. Ohne ihn wurde die Tür zu den Heiden auch nicht aufgestoßen. Er kam zu Cornelius ins Haus. Aber Paulus hatte nun die wunderbare Aufgabe, durch diese aufgestoßene Tür zu den Heiden weiterhin zu gehen und sonderlich die Heiden zu unterrichten, dass sie eingeladen worden sind, durch Gottes Güte jetzt auch mit ihm Gemeinschaft zu haben, gleich wie das jüdische Volk Gemeinschaft haben durfte, schon in mannigfaltiger Weise auch im Alten Bund. Und nun als Erstlinge im Neuen Bund. Darum spricht hier der Apostel, dass er sein Amt preisen möchte. Er möchte das Amt wirklich wahrnehmen und er möchte nicht lässig vorangehen. Er möchte sagen, das Amt ist gut, das ich habe. Und ich möchte Mitteilung machen, gerade auch den Heiden, den Christen, dass sie darauf achten, was Gott auch unter den Juden tut. Denn sie hatten noch gar keine Ahnung, sie hatten noch gar keinen Einblick. Sie konnten ja gar nicht hinter die Tür gucken, was ist da eigentlich los in Israel. Ich freue mich über, das sage ich mal so nebenbei, über manche jüdische Menschen, die einen inneren Auftrag empfangen haben, in die Schulen zu gehen und einfach dort mal aus dem jüdischen Leben, also meistens sind es Ältere, die den Holocaust erlebt haben, Bericht zu geben. Und sie fragen dann die jungen Leute, habt ihr überhaupt schon mal einen Juden gesehen? Nein, wir kennen gar keinen. Hier ist einer. Sie stellen sich dann diesen jungen Leuten vor und weihen sie mal kurz ein. Was ist überhaupt ein Jude? Warum ist er in Israel, in ein solches Volk eingebunden? Und dann erzählen sie, und dann staunen die jungen Leute, das hat uns ja niemand gesagt, haben keine Ahnung, die Tür zu dem Volk war gar nicht offen, wir konnten gar nicht da mal hinter hineinschauen. Und das meint Paulus, ich will euch mal mitteilen, was dort Gott tut. Ihr habt ja gar nichts mitbekommen von den internen Dingen im Volke Israel. Gott hat sein Volk ja nicht verstoßen, sondern da geht Wunderbares vor. Und wir haben die Aufgabe, so wollte er ihnen sagen, ihnen jetzt zu zeigen, die wir auch Jesus Christus kennengelernt haben, wie gut das ist. Denn es sind noch etliche da, die das noch nicht so genau wissen, dass ich etliche reize, euch nachzueifern. Ich möchte mein Amt rühmen und preisen vor dem Herrn, das wunderbare Amt, die Heiden zu erleuchten. Wie Abraham einst verheißen wurde, ein Segen für alle Nationen zu sein, wir haben es gelesen in 1. Mose 12,3, sollte auch die Gemeinde aus den Heiden ein Gesamtblick für dieses Heil, das Gott Abraham zugesagt hat und dann in dem Volk ausgebreitet hat, gegeben werden. Sie sollten merken, wer der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Sie sollten merken, was dieser Schöpfer bereits alles im Vorfeld schon getan hat. Sie sollten merken, dass sie in Wahrheit nie vergessen worden sind. Sie sollten merken, dass sie jetzt aber auch, wo sie nahe gekommen sind, eine wichtige Aufgabe an dem Volk Gottes haben. Und dass sie in Wahrheit zu einem Stamm geführt werden, mit dem sie zuvor nichts zu tun hatten. Sie werden eingeführt in das Volk Gottes. Sie werden eingeführt in diesen Baum Israel. Das erwählte Bundesvolk bleibt Dienstgefäß. So wollte Paulus auch den Heidenchristen sagen. Bitte erkennt das. Er sagte ja, dass sie unwissend waren zu bestimmten Zeiten, so steht es auch in der Apostelgeschichte. Gott hat aber nun die Unwissenheit übersehen. Und jetzt teilt er euch mit, was los ist. Er sagt euch, dass ihr euch zu ihm kehren sollt, und er erklärt euch auch die Zusammenhänge mit seinem Dienstgefäß. Sein Dienstgefäß ist nicht verworfen, so wollte er ihnen sagen, obwohl sich Gott bewusst und offen jetzt zu euch Heiden wendet. Das Dienstgefäß Israel wird weiter benutzt, wenn auch zunächst in einem geringen Anteil, dann aber doch gänzlich. So wie die Urgemeinde, alle Jünger, alle Apostel, Vertreter des Volkes, Israeliten waren und durch die Jahrhunderte hindurchgeführt worden sind durch diese Gnadenzeit, so werdet auch ihr hindurchgeführt, dass ihr zur völligen Erleuchtung gelangt. Wir können sagen, Paulus war so brennend im Herzen durch die Liebe Gottes, denn er betont an anderer Stelle, was wir hier tun, tun wir nicht aus menschlicher Weisheit, tun wir nicht aus menschlicher Fürsorge, tun wir nicht aus unserer Emotion, aus unserem überschwänglichen, vielleicht schwärmerischen Gefühl heraus, sondern durch die Liebe Gottes. Was wir tun, kommt aus der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes drängt uns also, und diese Liebe Gottes soll in euch auch die Liebe zu dem Werk Gottes vollführen und euch dorthin leiten, dass wir etliche ihrer selig machen. Wir könnten auch das so formulieren, ihr Heidenchristen, gebt euch Mühe, dass ihr ein wunderbarer Segen werdet für die Juden, die noch nicht erkennen können, dass Jesus der Messias ist. Gebt euch Mühe, zeigt es an eurem Leben. Macht sie neidisch. Ladet sie ein durch die Freude in eurem Herzen, durch die Zuversicht in eurem Herzen. Ladet sie ein, dass wir doch etliche ihrer zu eifern reizen, auch Jesus nachzufolgen. Johannes schrieb ja in seinem ersten Brief, in 1. Johannes 5, Vers 1, und sagt, wer glaubt, dass Jesus der Christus sei, der ist von Gott geboren. Und wer da liebt den, der ihn geboren hat, also wer Gott liebt, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Mit anderen Worten, wer Gott liebt, wer Jesus Christus liebt, kann sein Werk nicht missachten. Er muss es auch lieben. Er muss es auch achten. Er muss es auch mit anpacken wollen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, kann er nicht das berufene Bundesvolk hassen. Das geht nicht. Er kann auch nicht die Brüder und Schwestern hassen und ablehnen. Da können wir immer wieder auch die Liebe zu Gott in unserem eigenen Leben überprüfen, wie wir mit den anderen Glaubensgeschwistern umgehen. Braucht man sich gar nichts vormachen. fällt mir ein Glaubensbruder ein, der immer gerade diese Formel sagte. Er kam früher in unseren Hauskreis, gehörte zur Freikirche, verteilte auch viele Schriften, liebte Israel. Und er sagte dann auch zu den Gläubigen, komm, machen wir uns nichts vor. Das war seine Handbewegung. Machen wir uns nichts vor. Kurt hieß er, ja, ist nun beim Herrn mitten im Missionsdienst, als er wieder Traktate verteilen wollte, fiel er um und er hat ihn heimgeholt. Machen wir uns nichts vor. Prüfe dich selbst. So wie du mit den Glaubensgeschwistern umgehst, so liebst du Gott oder liebst ihn nicht. Prüfe dich selbst. Kannst du an dir sehen. Denn wer sagt, dass er Gott liebt, der liebt auch seine Brüder und Schwestern. Der liebt auch die, die von Gott geboren sind. Und er liebt alles, was zu Gott gehört. Alles. Das ist der Tenor, den der Apostel Paulus hier hervorbringt, indem er jetzt auch auf die Bilder, auf die Gleichnisse kommt und auch Israel als so ein Kuchen, ein Brot oder auch als ein Baum, ein Ölbaum darstellt. Und in dieser Darstellung kommt er zum Tragen, dieser Baum, dieser Kuchen, dieses Brot ist nicht verworfen, sondern es bleibt. Die Berufung des Bundesvolkes ist ewig, das heißt also wird nicht aufgehoben. Ist der Anbruch von dem Brot heilig, dann ist auch der Teig heilig. Also wenn wir einen großen Teig kneten oder zurechtmachen und nehmen jetzt ein Stück davon weg, um vielleicht ein Brötchen oder ein kleines Brot zu backen, dann würden wir doch auch nicht sagen, das Brot und das Brötchen ist gut, aber der restliche Teig taugt nichts, den schmeißen wir weg, der ist schlecht. Bloß weil noch kein Brötchen daraus gebacken worden ist. Nein, wir haben ja denselben Teig für das Brötchen da weggenommen. Also haben wir gesagt, der ganze Teig ist gut. Wir nehmen nur ein Stück von diesem guten ganzen Teig, um schon mal etwas daraus zu machen. Und zu gewisser anderer Zeit, und ich weiß das, meine Frau hat manchmal auch Teig, den steckt man dann sogar den Rest ins Kühlfach. Und da hält er sich eine ganze Weile, dann kann man ihn wieder vorholen und aus diesem selben Teig wieder noch was machen, was anderes machen. Da würden wir ja nichts sagen, weil wir nichts daraus gemacht haben am Anfang, ist der Teig wertlos. Das ist dieses Bild, was hier Gott durch den Heiligen Geist, durch den Apostel Paulus sagt. Wenn der Anbruch heilig ist, dann ist doch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel eines Baumes heilig ist, dann sind doch auch die Zweige heilig. Dieser Anbruch hatte ja die Aufgabe, erstmal geformt worden zu einem Brötchen, kleinen Brot, will ich mal sagen, gebacken worden ist, mit der Aufgabe, jetzt das Evangelium, die frohe Botschaft von Messias, von seinem Leiden, Sterben und Auferstehen unter die Heiden zu bringen. Ihr Heiden, ihr habt von dem großen Teig, habt ihr jetzt durch den Anbruch, der zubereitet worden ist, diese Botschaft des Friedens gehört. So wie es Jesus Christus ja auch sagt, er ist dazu gekommen, um dies Leiden, das Sterben, durchzumachen, zu erleben für alle Menschen. Ich lese mal dort Matthäus 20, zunächst Vers 18 und 19 und dann auch noch Vers 28. Da sprach Jesus zu den Jüngern, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Des Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden und sie werden ihn verdammen zum Tode. Das muss geschehen. Und werden ihn überantworten, den Heiden zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Er muss auch in die Hände der Heiden kommen, damit die Heiden auch mitteilhaftig werden an diesem Opfer. Denn dass die Juden Jesus überantwortet haben, das war das Opfer, das für sie gebracht werden musste. Und die Heiden mussten auch Jesus zum Tode überantworten. Das war ihr Opfer. Alle sollten in diesem einen Opfer versöhnt werden. Und die Heiden verspotten ihn und geißeln ihn bis zum Kreuzigen. Aber am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und dass das ein Opfer war, wenn auch unbewusst, die Heiden brachten unbewusst dieses Opfer des Lammes Jesu, sehen wir darin, dass der Herr zum einen sagte, wenn ich erhöht werde von der Erde, ziehe ich sie alle zu mir. Zum anderen, Vater, vergib ihnen das, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben mich zu einem Opfer gegeben. Sie haben mich töten wollen. Das war nötig. Das war richtig. Das war gut. Denn ohne dieses Opfer würden sie gar nicht erlösen. Sie mussten es bringen, ohne zu wissen, was sie da in Wahrheit tun. Und in Vers 28 desselben Kapitels sagt der Herr Jesus, gleich wie des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Darum soll auch der, der glaubt, der Vornehmste, der Größte zu sein, jedermanns Diener werden. Wer also was Wichtiges zu sagen hat, der soll lernen, ein Diener zu sein. Ansonsten hat er nie etwas Wichtiges zu sagen. Wer nicht dienen kann, kann auch nicht reden. Nichts Wichtiges reden. Jesus sagt, wer also wichtig sein soll und will, der soll jedem dienen. Daran misst sich auch wieder die Botschaft, die er dann weiterzugeben hat. Denn nur ein Diener kann eine gute Botschaft weitergeben. Herrscher nicht. Also der Auftrag war, von diesem Anbruch, dem Stück Teig, was gebacken worden ist, zu einer Form, die befähigt ist, etwas im Auftrag Jesu zu tun. Die Aufgabe war, dies unter die Heiden zu bringen. Der Herr ist extra gekommen für euch. Er hat sich töten lassen für euch. Er ist ins Grab gelegt worden für euch. Er ist auferstanden von den Toten für euch. Er ist gen Himmel gefahren für euch. Und er kommt auch wieder für euch. Und wenn dieser Anbruch so eine gute Botschaft hat und ihm anvertraut ist, so will Paulus ja sagen, ist nicht der übrige Teig auch heilig? Auch wenn er noch nicht so geformt ist wie der Anbruch, er wird aber noch geformt werden. Diese Auferstehung des Brotrestes, so will ich mal sagen, der noch nicht gebacken ist, also dieses Teiges, um Jesus, den Erlöser von Sünde und Tod, zu erkennen, ist aber bereits schon vorhergesagt, dass auch dieser Teig noch benutzt wird. So wie der Teig, den wir ins Kühlfach gelegt haben, nämlich mit der Absicht im Vorhinein, ihn auch zu benutzen. Wir stecken da nichts rein, wovon wir gleich wissen, das werden wir nie mehr benutzen. Das werden wir nicht brauchen. Das machen wir nicht. Wir legen es bewusst dort rein, mit der Absicht, wir werden es nutzen und gebrauchen. So ist das hier gesagt und schon im Propheten Jesaja auch ausgesprochen worden. Das Bekenntnis, dass Israel auf der einen Seite verlassen ist, sagt, wird hier gesagt. Dann kommt die Neuaufrichtung nach der Trübsal. Du musst noch als Teig ein wenig warten und zubereitet werden. Dann wirst du auch zu einem Brot gebacken. Und dass nur die Wartezeit bis dahin nur eine Form der Züchtigung zur Reife sein soll und nicht eine Form der Vergessenheit. Du bist vergessen, du bist verworfen. Ich lese mal diese Verse zur Unterstützung des Verständnisses aus dem Propheten Jesaja 26 und 27. Vers 13, einige Auszüge. Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns, denn du, aber wir gedenken doch allein dein und deines Namens. So könnte dieser andere, der ungebackene Teig, sagen. Es sind noch Elemente da, die über uns herrschen. Wir sind noch nicht fertig gebacken, aber wir denken nach wie vor an dich und deinen Namen. Vers 16, Herr, wenn Trübsal da ist, dann sucht man dich. Wenn du sie züchtigst, dann rufen sie ängstlich. Wenn wir hier lange stehen, dann werden wir dennoch rufen, Herr, willst du uns nicht weiter fertig backen? Wir bleiben bei dir, auch wenn du mit uns noch nicht weitergegangen bist. Vers 18, da sind wir dann auch in diesen Trübsalen schwanger und uns ist da bange, dass wir kaum Atem holen. Doch können wir dem Lande nicht helfen und Einwohner auf dem Erdboden wollen nicht geboren werden. Aber deine Toten werden einst leben. Meine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmt, die ihr liegt unter der Erde. Denn dein Tau ist ein Tau des grünen Feldes, aber das Land der Toten wirst du stürzen. Gehe hin, mein Volk, in deine Kammer, schließ die Tür nach dir zu, verbirg dich einen kleinen Augenblick, und ich will das Bild mal beibehalten zu dem Teig, der im Tiefkühlschrank ist. Verbirg dich einen kleinen Augenblick vor der Wartezeit, dem Zorn, dem Zurückgestelltsein im Moment, bis der Zorn vorübergehe und du wirst dann wieder rausgeholt und weiter verarbeitet. Kapitel 27, 1 bis 6. Und zu der Zeit wird der Herr heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert beide, den Leviathan, der eine flüchtige Schlange ist, und den Leviathan, der eine gewundene Schlange ist, und wird den Drachen im Meer erwürgen, der euch widersteht, dass ihr weiterkommen konntet. Zu der Zeit wird man singen von dem Weinberge und des besten Weins. Ich, der Herr, behüte ihn und feuchte ihn bald, dass man seine Blätter nicht vermisse. Ich will ihn Tag und Nacht behüten. Gott zürnt nicht mit mir. Ach, dass ich möchte mit den Hecken und Dornen kriegen. So wollte ich unter sie fallen und sie auf einen Haufen anstecken. Er wird mich erhalten bei meiner Kraft. Und wird mir Frieden schaffen, Frieden wird er mir dennoch schaffen. Es wird dennoch dazu kommen, dass Jakob wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdboden mit Früchten erfüllen. Das könnte die Botschaft sein, die auch Paulus dann den Heidenchristen mitteilen wollte. Es kommt noch wieder zum Blühen, auch des Überrestes, des Teiles, der noch nicht weiter verarbeitet worden ist. Und in Vers 7 bis 8 steht im selben Kapitel, wird er doch nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden. Also auch dieser Unterschied soll bemerkt werden. Wenn Gott nun sein Volk züchtigt, ist das noch eine andere Form als die Zurechtweisung oder das Schlagen an den Heiden, die nicht glauben wollen. Das hat eine andere Dimension. Das eine ist Gericht zum Verderben. Das andere ist Hilfe zur Gerechtigkeit. Wird er doch nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden, und wird nicht erwürgt, wie seine Feinde erwürgt werden, sondern mit Maßen richtest du sie und lässest sie los, wenn du sie betrübt hast mit deinem rauen Sturm am Tage des Ostwinds. Hier wird also deutlich nochmal gesagt, dass die Züchtigung Israels wegen der Gerechtigkeit Gottes stattfinden muss. Der Ungehorsam muss durch die Gerechtigkeit Gottes gestraft werden, aber die Aufrichtung des Volkes wird durch die Gnade geschehen. Baum der Erlösten, der wunderbare Ölbaum, um diesen Heilswerdegang also für Israel und die Nationen, diesen Ablauf, diesen gemeinsamen Ablauf im Werk der Erlösung sichtbar zu machen, wird hier dieses Bild des guten Ölbaums gezeigt. Dieser heilige Olivenbaum zeigt also die Erlösten aus Israel, schon aus der Gemeinde Israel, und die aus den Nationen. Sie stehen beide in demselben Baum. Zuerst diejenigen aus Israel, zu denen dann die Erlösten aus den Heiden hinzugefügt werden. Das Bild zeigt also einen Baum, bestehend aus Wurzel, aus Stamm, aus Zweigen. aus dem Saft, der hindurchfließt durch diesen Baum. Die Wurzel des Heilsbaumes ist Gott in Jesus Christus. In Offenbarung 22, Vers 16 spricht der erhöhte Herr und sagt, ich bin die Wurzel des Stammes Juda. Ich bin die Wurzel des Geschlechts Davids. Ich trage das Ganze. Gott in Christus, Vater im Sohn. Die Wurzel, von der aus der ganze Stamm getragen wird und die Äste gespeist werden. Der Zweig der Erlösung, der aus der Wurzel Frucht brachte, so wie in Jesaja 11 steht, ist Christus, der Menschensohn. Aus der Wurzel ein Zweig hervorkommen, Menschensohn, der die Gerechtigkeit bewirkt, die dann durch den ganzen Baum als Saft im Heiligen Geist durchfließt. Jesaja 11 lesen wir mal dazu, damit wir das vor Augen haben. Vers 1 und 2. Und es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais. Ich bin die Wurzel Davids, spricht der Herr. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Das ist der Zweig des Menschensohnes. Der Menschensohn, für uns geopfert, brachte die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und ließ diese Gerechtigkeit, um es nur einmal zu sagen, als diesen Lebenssaft durch diesen heiligen Ölbaum fließen, zu allen Zweigen hin. Auf welchem wird ruhen, nämlich auf diesem Zweig, ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier tönen uns gleich diese Worte auch des Apostel Paulus im Korintherbrief entgegen, wo er ja sagt, dass Jesus Christus uns gemacht ist zu der Weisheit, zur Erlösung, zur Erkenntnis. Von ihm kommen wir ja her. Seine Gerechtigkeit haben wir ja empfangen. Er ist für uns alles gemacht. Weisheit, Erlösung, Heiligung, Erkenntnis. Das ist die Wurzel Davids. Das ist der Zweig, der aus der Wurzel diese Frucht brachte, auch für die Heiden. Jesaja 4, Vers 2 bis 3 lesen wir dazu Folgendes. In der Zeit wird des Herrn Zweig lieb und wert sein und die Frucht der Erde herrlich und schön bei denen, die erhalten werden in Israel. Und wer da wird übrig sein zu Zion und überbleiben zu Jerusalem, der wird heilig heißen. Denn ist die Wurzel heilig, ist auch der Baum heilig, dann sind auch die Zweige heilig. Ist der Teig heilig? Ist der Anbruch heilig, ist auch der ganze Teig heilig. Das sollte einfach vorab die Erklärung geben, um deutlich zu machen, was dort geschieht. Der Stamm ist das berufene Volk Israel, das Volksgefäß, durch das eben der Saft aus den Wurzeln fließt hin zu den Zweigen, die in diesem Bild aus Heiden und Juden besteht. Zweige sind also die einzelnen an Jesus Christus gläubig gewordenen aus Israel und den Nationen. Wurzel trägt, das ist das Prinzip, die Wurzel trägt den Stamm und die Äste, durch den dann der Lebenssaft durch den Stamm und durch die Äste hin bis in die Spitzen, hin zur Blüte und zur Frucht, der Lebenssaft des Heiligen Geistes fließt. Das ist das Öl, der Ölbaum. Der Stamm also, Volk Israel, der auch die Wurzel, Gott in Christus, der von der Wurzel getragen wurde, von Gott in Christus, durch den das Öl des Heiligen Geistes zu den einzelnen Ästen hinfließt, ist nach wie vor geblieben. ist nie ausgetauscht worden. Der Stamm dieses Baumes ist immer geblieben. Ausgetauscht wurden nur die Zweige, aber nie der Stamm. Das ist so wichtig zu sehen. Die Wurzel, Gott in Christus, fließt, gibt Lebensströme durch diesen erwählten Stamm, der nie ausgetauscht wurde. Nur die Zweige. Gottes Werk mit seinem Bundesvolk hat also niemals diesbezüglich aufgehört, ist nur in eine neue Heilsdimension gekommen, weil plötzlich am Ende des Stammes noch andere Zweige sich eingefunden haben und einige, die da waren, nicht mehr im Moment zu sehen sind. Nur das hat sich verändert, aber der Stamm als solches ist geblieben. Die ungläubigen Zweige, und das ist ja der Teig, der erst mal liegen geblieben ist, der im Moment nicht verarbeitet wird, die ungläubigen Zweige aus Israel wurden hinausgenommen, herausgebrochen, und es wurden die gläubig gewordenen Heiden hineingepfropft. Zweige aus einem wilden, verderbten Ölbaum, der nicht mehr zu retten war, in keinster Weise, wurden aus diesem wilden Ölbaum herausgenommen und in diesen guten Ölbaum, der Israel heißt, eingepfropft. Und das nennt der Apostel Paulus in Galater 6, Vers 16, das Israel Gottes. Das Israel Gottes, da kommt dieser Ausdruck zum Tragen. Das ist das neue Israel Gottes, das ist nicht ein anderes Israel außerhalb des Stammes Israel, sondern eine neue Formation von Israel. Das ist das Israel Gottes. Da sind sogar jetzt Zweige aus dem wilden Ölbaum drin, von den Heiden. Sie sind da hineingekommen. Und zwar das Ganze, und Paulus sagt hier, und das wissen ja diejenigen unter uns, die vielleicht mal mit Bäumen in ihrem Garten zu tun hatten, gegen die Natur. Alle Obstbäume, ihr wisst das, müssen veredelt werden. Aber wie? Man setzt immer einen edlen Zweig auf einen unedlen Stamm. Nicht umgekehrt, aber hier ist es umgekehrt. Hier ist ein unedler Zweig in einen edlen Stamm gekommen. Deswegen sagt Paulus, gegen die Natur, das ist schon ein Wunder der Gnade für sich, dass das geht. Seid ihr aus dem Wilden in den guten Ölbaum gekommen? Eigentlich müsste es umgekehrt sein, damit der wilde Ölbaum veredelt wird. Aber der war so schlecht, den konnte man gar nicht mehr veredeln. Deswegen mussten nur die Zweige rausgenommen werden, die sich bekehren und in den von Gott bereits vorhandenen Ölbaum eingepfropft werden. Und somit sind die Eingepfropften, das können wir also auch so weiterdenken, Israeliten geworden. Wie können jetzt die neu gewonnenen Israeliten sich gegen die anderen Zweige der Israeliten auflehnen? Wir gehören doch jetzt zum selben Stamm. Wir gehören doch in denselben Baum. Wie ist das möglich, dass wir da gegeneinander sein können? Wir trinken doch denselben Saft. Wir werden von derselben Wurzel getragen. Wie können wir da gegeneinander sein? Darum sagt der Apostel Paulus, Achtung, erhebt euch doch nicht gegen die anderen Zweige, die da drin sind, und auch nicht gegen die, die da mal drin waren und vorübergehend nicht drin sind. Hier mahnt also der Apostel zur Dankbarkeit und zur Demut, denn es ist allein die Güte Gottes, die dies bewerkstelligt hat, dass die Heiden selig werden konnten und eingepfropft wurden in den guten Ölbaum Israels. Es ist allein die Güte Gottes, dass sie zu diesem erwählten Stamm schon vor den Zeiten, bevor das Evangelium unter die Heiden kam, in diesen erwählten Stamm hineinkamen und somit jetzt des Saftes in diesem Baum teilhaftig werden dürfen. Seht die Güte Gottes darin und den Ernst sagt der Apostel Paulus. Seht die Güte und den Ernst an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibst, sonst kannst du auch wieder aus diesem Baum herauskommen, untauglich zum Dienst. Die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes ließ die einzelnen im Unglauben verharrenden Israelis aus dem Baum ausbrechen. Und die Güte und Barmherzigkeit Gottes führte die Gläubigen aus den Heiden in ein neues Dienstgefäß hinein. Allein die Gnade Gottes ist es ja, die die Gemeinde ruft aus den Nationen und erhält, zum Leben brachte und im Leben erhält. Darum sollen wir aus den Nationen als die fremden Ölzweige, uns nicht gegen die Zweige des heimischen Baumes erheben. Wenn die eigenen Zweige des guten Ölbaums wegen des falschen Wesens vor Gott, wegen ihrer zeitweiligen Abtrünnigkeit dienstuntauglich geworden sind und deswegen ausgebrochen worden sind, kann es leicht auch bei den fremden Ölzweigen so sein, dass, wenn sie undemütig werden, auch dienstuntauglich sind. Das kommt ja mit dem überein, dass der Apostel Paulus auch an die Epheser schrieb: Betrübt nicht den Heiligen Geist, ihr werdet dienstuntauglich, wenn ihr das tut. Ihr werdet nicht das Heil verlieren, aber ihr werdet dienstuntauglich. Ihr habt kein Zeugnis mehr für den Nächsten, wenn ihr den Heiligen Geist betrübt. Denn so ist es zum Teil auch diesem Volk Israel ergangen, die noch zurückbleiben müssen. Sie wurden vorübergehend dienstuntauglich. Aber sie können auch wieder diensttauglich werden. Das Ausbrechen heißt nicht, dass sie nie wieder hineingenommen werden. So sie sich bekehren, so sie dann sich von Gott weiterführen lassen, werden sie auch wieder ihren eigenen Ölbaum eingepflanzt. Denn wenn wir gegen die Natur aus dem Wilden in den Guten gekommen sind, wie viel mehr die eigenen Zweige werden wieder eingepfropft, wenn sie Buße tun. Wenn die Blindheit des Volkes aufgehoben wird, werden sie wieder in demselben Ölbaum, in dem sie zuvor schon gewesen sind, eingepfropft werden. Diese Blindheit wird aber aufgehoben bzw. gehalten bis zu einem bestimmten Punkt, einem Punkt der Gnade, nämlich bis die Vollzahl der Heiden, die Fülle der Heiden eingegangen ist. Das ist Gnade. Gott wartet so lange, bis die Gemeinde aus den Heiden sich formiert hat, bis sich alle rufen ließen, die gerufen werden sollen oder die auf den Ruf eingehen und eingepfropft werden in diesen Baum. So lange, obwohl ja schon der übrige Teig sagt, werden wir nicht weiter verarbeitet, wir möchten jetzt weiter verarbeitet werden, wir haben genug von der Vergangenheit, wir haben genug von dem Holocaust, wir sind jetzt wieder im Land, Gott, verarbeite uns weiter. Und der Herr hält die Hand noch davor. Blindheit ist ihm noch so lange widerfahren. Es geht noch ein bisschen weiter unter den Nationen, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Ja, ich habe euch nicht vergessen. Dann nehme ich die Decke weg. Und dann wird ihr auch wieder in diesen Baum eingepflanzt. Das ist das Bild, was hier der Apostel Paulus braucht. Und darüber sollen wir uns freuen. Das Ende des Zeitalters der Versöhnung der Heiden mit Gott wird mit der Wiederannahme des ganzen Israel gekrönt und bedeutet dann, wie es Paulus hier sagt, Leben von den Toten. Leben der Auferstehung von den Toten. Das kommt auch mit diesem gleich, was der Herr Jesus tat in Jerusalem mit dem Bruder von Martha und Maria. Lazarus war krank. Der Herr hätte hingehen können, als er die Botschaft vernahm, und sagt, ja, ich komme, ich mache ihn gesund. Das hat er ja dem Hauptmann auch versprochen. Das hat er dem Töchterchen oder dem Jairus versprochen. Ich komme, mache ihn gesund. In Kapernaum, ich komme, ich mache ihn gesund. Und dann sagt der Hauptmann, du brauchst nur ein Wort sagen, nicht, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Aber ich komme. Bei Lazarus hat er es nicht gesagt. Er sagt, wir bleiben noch ein bisschen hier. Der ist krank. Wir warten noch ein bisschen ab. Mit anderen Worten, wir lassen ihn jetzt ruhig mal sterben. Wir setzen ihn mal zurück, damit wir zu seiner Zeit ihn wieder zum Leben bringen. Und die Verzagtheit bei Martha und Maria und bei den Freunden, die Lazarus kannten, war so groß, dass sie keine Hoffnung der Auferweckung von den Toten im Blick auf Lazarus hatten. Als Jesus sagte in Johannes 11 dann, wo liegt er? Zeigt mir das Grab. Er stinkt schon. Auferstehung ist da nicht mehr möglich. Jesus hat extra gewartet, dass er stirbt. Die Jünger sagten, na ja, gut, wenn er schläft, dann wird es ja besser mit ihm werden. Dann sagte Jesus, nein, er ist jetzt gestorben. Jetzt gehen wir nach Jerusalem. Jetzt ist er gestorben. Ja, er stinkt schon. Kann der noch auferstehen? Nach 2000 Jahren, wir können das auf das Volk Israel jetzt mal münzen, können die da noch mal auferstehen? Wer so lange in den Gräbern liegt unter der Nation, der kann doch nicht mehr auferstehen. Und Jesus weinte. Er weinte darüber, dass er merkte, wie stark der Tod und die Macht des Todes auf die Menschen wirkt. Er weinte darüber. Ja, das tat ihm leid, aus Mitleid weinte er, weil er ansehen muss, oh, die Menschen sind so geknechtet von der Vorstellung des Todes. Sie müssen unbedingt befreit werden. Sie müssen unbedingt befreit werden. Da gingen ihm die Augen über. Natürlich verdächtigten die anderen ihn, ach, der hat ihn so lieb gehabt, deswegen weinte. Nein, der Herr Jesus weinte auch nicht über Jerusalem, weil er wusste doch, was geschieht. Er weinte nicht darüber, weil er jetzt etwas verliert und weil Jerusalem das nicht annimmt im Moment, dass er der Messias ist, sondern er sah diese Macht der Finsternis, die so eine Vollmacht auf die Menschen und auf das Volk ausübte und hatte Mitleid. Er weinte aus Mitleid. Wir Menschen weinen ja meistens aus Zorn, weil wir unseren Willen nicht kriegen, ne? Auch Kinder tun das schon. Dann fangen sie an zu weinen und zu schreien. Das machen Erwachsene auch noch so. Aber Jesus weinte aus Mitleid und sagt, nehmt den Stein weg. Rollt den Stein weg. Und dann gebot er und sagt, Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Er kam heraus. Und dann war die Aufforderung, löst ihn auf, lasst ihn gehen. Nimmt die Leinentücher, die Leichentücher weg. Lasst ihn gehen. Gott hat seinen Teig, ich sag's mal so, im Tiefkühlschrank nicht vergessen. Er hat diesen erwählt, diesen Teig. Er hat den Baum erwählt. Er sieht auch die Zweige, die vorübergehend untüchtig geworden sind. Und er lädt sie ein zum Leben, wenn er die Heiden einlädt aus dem fremden Ölbaum. Wie viel mehr diejenigen, die schon mal drin waren und wieder rein sollen. Lazarus, komm heraus. Die Auferstehung der Toten. Ein Vertreter des Volkes Israel. Gottes Ölbaum bleibt bestehen. Er hat keinen anderen Stamm erwählt. Er ist der heilige Baum, in den man hineingepfropft werden kann zum Leben, das sich wirklich lohnt und zur neuen Gemeinschaft aller Erlösten aus Juden und Heiden. Diese Schau soll weiterhin unter den Gläubigen in den Nationen pulsieren, bis zu dem Tag, wo Jesus ruft gleichsam, Lazarus, komm heraus. Bis dahin soll diese Hoffnung lebendig sein für das Dienstgefäß, für das Volk Israel und die Freude, dass man dabei sein darf. In dem fremden Ölbaum als ein Zweig, der in einem verderbten, unguten Ölbaum gewesen ist, jetzt dort dabei sein darf mit den Erlösten aus Israel.